Paul Nebel, Philipp Mwene und Dominik Kohr. Die ersten drei Gäste unseres neuen Podcasts Einmal Mainzer, immer Mainzer. Der offizielle Mainz 05 Podcast. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Also was schon immer jeden Sommer ein Top-Getränk ist, sind Cold Brew-Geschichten. Was sich auch jeder extrem einfach zu Hause herstellen kann, ohne Probleme, gemahlener Kaffee in einen Beutel rein, so einen Leinenbeutel und das Ganze über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Und am nächsten Tag hast du einen schönen Cold Brew. Also das finde ich immer ein Top-Getränk. Das kannst du ein bisschen Wasser drauf machen, wenn es dir zu stark ist, kannst Eiswürfel reinmachen. Tonic Water passt extrem gut auf Cold Brew. Kann man auch schöne Cocktails mitmachen. Also auch Alkohol passt gut mit rein bei Cold Brew. Den kann man echt gut benutzen dafür mit Brombeeren, Tonic, solche Geschichten. Wir machen immer Nitro Coffee noch, das ist ganz geil. Da wird Stickstoff unter den Cold Brew nochmal gepackt, dass der nochmal, das ist wie ein Bier eigentlich am Ende, der Espresso, der Cold Brew. Und hat ein schönes Mundgefühl dadurch, durch diesen Stickstoff, den du da mit reinpackst.
Ja, ihr habt gehört, um was es heute geht, und nicht wenige von euch haben genau dieses Getränk vielleicht gerade neben sich stehen. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Heute sprechen wir über das Thema Kaffee oder besser gesagt die Faszination oder gar die Leidenschaft für Kaffee. Dafür haben wir einen echten Experten am Mikrofon. Sein Beruf dreht sich rund um die Bohne. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Jan Medert.
Hallo Flo, freut mich.
Hi Jan, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Liebgewonnene Tradition bei uns im Podcast. Die erste Frage ist immer ganz einfach. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin jetzt seit 15 Jahren in Worms ansässiger Gastronom mit Coffee Brothers, leidenschaftlicher Kaffeetrinker, gerne Barista. Kaffee eigentlich schon mein Leben lang begleitet mich das Thema. Ja,
Ja, dann
genau.
fangen wir doch auch mal ganz vorne an, wenn wir über das Thema Kaffee sprechen. Und wie war das denn bei dir? Erinnerst du dich erstens noch an die erste Tasse Kaffee, die irgendwie mehr war als so, ich brauche jetzt einen Koffeinkick? Und ganz, ja, simpel gefragt, wie hat deine Leidenschaft für Kaffee eigentlich oder wo ist die hergekommen? Wie hat die begonnen?
Der erste Kaffee wie bei jedem erstmal schrecklich wahrscheinlich am Anfang. So richtig reingefunden habe ich eigentlich erst, als ich dann auch gejobbt habe in dem Segment. Bin von der Systemgastronomie, also McDonald's, Starbucks, nein, Starbucks kommt danach, es war erst McDonald's und dann kam Lavazza in Heidelberg. Und ausgebildet hat da der deutsche Barista-Meister. Das war so ein Italiener gewesen und ja, der hat das Thema auch so cool nahegebracht, die Latte-Art-Geschichten und wie ziehe ich einen guten Espresso, das war direkt, ja, so Physik und Kaffee und alles auf einmal, also es ist ein cooles Thema, es ist so tief und man kann so tief denken, ist ein schönes Ding.
Ja, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen eine kleine Rundreise zu starten, auch wenn es geht, irgendwie mal in die Tiefe zu gehen. Unser Podcast dauert so in der Regel eine halbe bis dreiviertel Stunde. Und du hast es schon erwähnt, du hast in der Systemgastronomie angefangen, aber bist Unternehmer in Worms. Erzähl doch mal ein bisschen von deinem Laden. Wie können sich Leute, die noch nicht da waren, den Laden vorstellen? Und ja, wann und warum bist du zu der Entscheidung gekommen, dich mit dem Kaffee selbstständig zu machen?
Also das Thema Kaffee, wir haben unser Geschäft so aufgebaut wie der traditionelle Starbucks Coffeeshop, wie man ihn kennt, also mit Selbstbedienung an der Theke, viele verschiedene Arten von Kaffee mit vielen verschiedenen Geschmäckern, viele süße Sachen dabei, für jeden eigentlich irgendwas, was ihm schmeckt, ob mit Koffein, ob mit Tee, Matcha, Chai. Wir machen Bagels, hausgemachte Kuchen. Bagels werden frisch belegt mit Hähnchen, Lachs. Genau. Versuchen den Leuten ein bisschen was zu bieten, was es nicht in den Bäckereien etc. gibt oder den traditionellen Cafés, Carrot Cakes, Bananenbrote, bisschen veganes Angebot. Die Bagels auch in vegan. Und im Grunde ist das Schöne an dem Ganzen, dass es ja einen Platz herstellt zwischen zu Hause und der Arbeitsstelle den Third Place, in dem ich mich mit anderen Leuten treffen kann, in dem ich meinen Laptop hinstellen kann, in dem ich arbeiten kann. Viele kommen einfach nur, um zu erzählen, den Espresso dabei zu haben. Also man hat ein schönes, interessantes Publikum mit einem schönen Getränk. Und im Endeffekt ist es eine Dienstleistung, wo du es versuchst, ja jedem irgendwie ein kleines Lächeln am Tag ins Gesicht zu bringen. Genau.
Mache ja auch kein Geheimnis daraus. Ich kenne diverse Podcast-Gäste und wir kennen uns auch. Ich bin auch einer deiner Stammgäste. Genieß den Kaffee auch immer. Hast mich da auch schon in die Matcha-Richtung getrieben. Ja, du deutest es ja schon irgendwie gerade an. Also Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Fangen wir doch mal vielleicht so ein bisschen bei den Basics an. Ich glaube, was jeder kennt, ist die Arabica-Bohne. Woher kommt denn Kaffee so? Was sind die typischen Länder und was sind so, sage ich mal, auch die typischen Sorten?
Man kann sagen, dass die Arabica-Bohnen auf jeden Fall in höher gelegenen Regionen angebaut werden, in denen dann auch deutlich weniger wie tiefer liegende Regionen hergestellt wird, in denen der Robusta-Kaffee dann zum Beispiel wächst. Was nicht stimmt, ist, dass Robusta unbedingt schlechter ist wie Arabica-Kaffee. Also bei einem Espresso ergänzt sich beides extrem gut miteinander, so eine Robusta-Bohne. Wie der Name schon sagt, die ist schon ein bisschen robuster. Die gibt dem Espresso Kraft und der Arabica-Kaffee gibt dem Ganzen so den Charakter mit rein. Also was schöne Anbauländer sind zum Beispiel der ganze afrikanische Kontinent. Da hat man dann eher Geschichten, die so ein bisschen in Richtung Zitrus geht. Also man muss schon ein bisschen Sensorik für Kaffee dann entdecken und ein bisschen probieren, dass man das dann auch wirklich rausschmeckt. Aber genau, die südamerikanischen Länder, also natürlich alle prädestiniert dafür. Costa Rica macht wirklich einen schönen Kaffee. Aus Vietnam, Thailand etc. Also gibt schon einige Länder mit einigen schönen Sachen zu entdecken und dann noch die verschiedenen Arten, wie du es dann auch zum Endprodukt bekommst. Wie wird es geröstet? Wird es auf einer italienischen Röstung geröstet? Wird es eher milder geröstet, dass du gewisse Nuancen aus dem Kaffee rausbekommen kannst. Ja.
Bevor wir dann jetzt auf Röstung und auch Machart kommen, du hast jetzt viele Kontinente angerissen. Wer mir jetzt gerade ein bisschen gefehlt hat, war, glaube ich, der europäische. Haben wir auch in Europa Kaffee? Das ist schon
Ich
Antwort
würde
genug.
also wenn überhaupt, vielleicht weiß man, ob in Italien was, nein, ich glaube nicht, ne? Also mir wäre jetzt nichts. Ich habe noch nicht irgendwie jetzt eine Bohne offensichtlich aus Europa in den Fingern gehabt. Muss passen.
Woher rührt das? Klimatische Bedingungen oder wie sind generell die Anbaubedingungen für einen Kaffee? Weil ist ja, sage ich mal, so ein großes Konsumgut, dass man ja hätte auch vermuten können, dass das auch in Europa gemacht wird.
Naja, ist schon eher subtropisch, ne? Also da haben wir eher weniger die Verhältnisse bei uns. Genau.
Ja, und
Ja.
dann kommen aus aller Herren Länder die Kaffeebohnen zu dir, aber auch in Millionen von Haushalte deutschlandweit. Du hast es schon angesprochen, also die Verarbeitung ist natürlich, bevor es dann überhaupt in die Kaffeemaschine, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen, auch ein ganz, ganz großes Thema. Wie wird so eine rohe Bohne, wenn sie ankommt, denn verarbeitet? Sprich, wie dieses Thema Röstung? Kannst du so ein bisschen was zum Thema Röstung mal erzählen?
Also wir selbst lassen unsere Bohnen rösten von einer kleinen Rösterei in Hamburg. Ich bin jetzt nicht so tief in dem Röstthema drin, was aber auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied darstellt, ist, ob das Ganze in einer Schnellröstung industriell hergestellt wird, so wie viele der Kaffees, die man so kennt, ja, die Tchibo-Klassiker und die großen Marken. Die sind dann halt meistens ein bisschen dunkler geröstet und haben auch weniger Geschmacksprofil drin, wie das eine Bohne zum Beispiel hat, die sanfter und heller geröstet wird bei einer kleinen Rösterei mit auch besseren Bohnenbildern. Und dadurch kann man auch, wie zum Beispiel bei einem Reifeprozess, bei einem Wein, je nachdem, welchen Röstprozess du dem Ganzen aussetzt, hast du am Ende auch ein absolut unterschiedliches Produkt. Wenn du die für einen normalen Filterkaffee werden die auf jeden Fall kürzer geröstet und nicht so dunkel. Und du hast auch Unterschiede dann in der Mahlung bei dem Ganzen dadurch. Und für einen Espresso werden die dann deutlich dunkler geröstet als für einen normalen Filterkaffee.
Und Thema Espresso und Filterkaffee sind dann auch so, sage ich mal, wenn es um die Maschinen geht oder die Art der Zubereitung, denke ich auch mal entscheidend. Was nutzt, wie oder wie bereitet ihr eure verschiedenen Kaffees und Cappuccinos und so weiter zu? Und ja, wie stehst du jetzt mal ganz provokant gefragt zu der klassischen Senseo, wo du einen kleinen Pad hast und hier drauf drückst und in 2 Minuten hast deinen Kaffee?
Naja, hat alles seine Daseinsberechtigung, ja. Also wenn es schnell gehen muss und ich will mich nicht groß mit dem Thema auseinandersetzen, kann so ein Senseo oder Nescafé auch sicherlich ein guter Kaffee sein. Wir arbeiten da mit Siebträgermaschinen. Wir haben zweigruppige Rangilio-Siebträgermaschinen stehen und zwei Mahlkönig-Mühlen. Espresso beziehen wir aus einer separaten Mühle, da gibt es auch zwei verschiedene Bohnen, eine Kaffeebohne, eine Espressobohne. Wir haben einen Kaffeecremer über die Kaffeemaschine, über die Siebträgermaschine und einen Espresso über die Siebträgermaschine und dann bieten wir zusätzlich nochmal einen Filterkaffee, der über einen über einen Papierfilter gelaufen ist. Genau. Und alles hat seine Anhänger, ne? Viele mögen Filterkaffee, die anderen wollen es lieber stärker im Espresso haben. Genau.
Was ist denn so, wenn du jetzt mal deine Kundschaft anguckst, aber auch generell so die Verteilung? Wie viele Leute trinken irgendwie Filterkaffee? Wie viele tendieren zum Cappuccino? Oder was sind so die Top 3 Getränke, auch gerade momentan, wenn es ums Thema Kaffee geht?
Ja, der absolute All-Time-Klassiker ist auf jeden Fall der Cappuccino. Da kommt es dann drauf an, dass da auch eine schöne Milchcreme oben entsteht, also dass die Leute auch wirklich einen guten Schaum hinbekommen, sonst ist es immer nur ein halber Cappuccino. Filterkaffee ist seltsamerweise nicht ganz so beliebt, aber es gibt auch da Anhänger, die das jeden Tag dann bei uns haben. Ansonsten
Wieso
die
sagst du
süßen Sachen.
seltsamerweise, wenn ich kurz fragen darf?
Weil ich eigentlich ein absoluter Fan von Filterkaffee bin. Also wenn ich einen Espresso haben will, dann trinke ich den über die Siebträgermaschine. Wenn ich gemütlich ein bisschen mehr Kaffee haben will, dann würde ich mich immer zu einem Filterkaffee entscheiden, weil der einfach deutlich magenverträglicher ist. Die Geschmacksnuancen kommen besser raus, weil er weniger Bitterkeit hat als durch diesen hohen Druck, der die Siebträgermaschine erzeugt in dem Kaffee. Ansonsten haben die Leute ganz gerne die süßen Geschichten. Also was ein absolutes Top-Getränk geworden ist, was eigentlich nur eine Nische war in meinen Augen, sind Matcha-Getränke. Da habe ich am Anfang nicht gedacht, dass die irgendwie funktionieren. Das haben wir schon jahrelang im Programm und ist nach Cappuccino jetzt unser bestes Produkt. Und dann würde ich sagen, der Karamell Macchiato. Also die Leute trinken auch gerne süßen Kaffee.
Was ist ein
Genau.
Matcha?
Matcha ist ein Grünteeextrakt in Pulverform und wird traditionell in China in so einer kleinen Keramikschüssel mit Wasser aufgeschlagen und ist quasi der Espresso unter den Grüntees. Und hat halt den positiven Effekt, dass man diese Nervenprobleme, die man nach 38 Espresso hat, nicht so schnell bekommt und trotzdem schönes, langanhaltendes Wach davon bekommt. Super Fan davon. Schönes Getränk.
Mit Sicherheit auch bei weitem nicht so bekannt wie jetzt die anderen Dinge, die du genannt hast. Wenn man zu Hause ist, vielleicht mal so ein bisschen einen praktischen Exkurs gemacht. Was sind so die gängigsten Fehler, die man beim Kaffeekochen vermeiden sollte? Ah, der Break, ich weiß, aber mal ein paar Praxistipps reinhauen.
Absolut. Was ich oft sehe, ist, viele machen in der French Press ihren Kaffee. Diese Stempelkanne, du füllst Kaffeepulver in die Kanne und Wasser hinterher, lässt es 4 Minuten ziehen und drückst dann runter. Und dann lassen es die Leute zum Beispiel da drin stehen. Das heißt ja, der Kaffee, der wird immer weiter ziehen und eigentlich schon nach 8 Minuten ist er schon untrinkbar. Ist ein super Kaffee in der French Press. Das ist das Bedienerfreundlichste in meinen Augen, was man zu Hause machen kann. Und man hat den besten Kaffee. Man soll nur nicht den Fehler machen, dass man es dann ewig da drin stehen lässt. Ansonsten habe ich schon viel gesehen. Leute kaufen sich teure Siebträgermaschinen und dann so ganz schlechte Mühlen nebendran, die dann eigentlich gar nichts, das bringt dir die Kaffeemaschine am Ende auch nichts, wenn dein Mahlgut, was du hast, keine Konstante hat und das gut ist, ja, dann kommt da auch ein schlechter Espresso raus, auch wenn die Kaffeemaschine 10.000 Euro gekostet hat. Also da auf jeden Fall schon eine gute Mühle nebendran stellen, dass das ordentlich funktioniert, das System. Ja, Wasser natürlich noch ein Riesenthema. Also aus dem Wasserhahn würde ich es auf jeden Fall nicht benutzen. Bei uns viel Kalk, was auch auf den Geschmack geht und natürlich die Maschinen kaputt macht. Ja, und auf jeden Fall eine gute Bohne. Am besten von uns.
Was ist denn so beim Thema Wasser? Geht es da auch irgendwie um die Härte oder weil das höre ich auch tatsächlich ganz oft, dass das Thema Wasser wirklich sehr entscheidend ist.
Ja, absolut, absolut. Ist ja auch, also ich bin eh kein Freund von Leitungswasser, ja. Ich würde es aus Prinzip schon nicht trinken, weil es einfach nicht mehr die Qualität hat, die man da ja eigentlich erwartet. Und wenn du dann deine Maschine, ich meine, bei einer French Press kann nicht viel kaputt gehen. Kann man schon machen, wenn man kein anderes Wasser da hat, aber das ist doch so eine Siebträgermaschine. Der Geschmack, ja, da musst du schon geschult sein, dass du jetzt schmeckst, okay, das hartes Wasser oder das weiches Wasser, das ist eher, schau, dass du gutes Wasser hast, dass deine Maschine jetzt nicht vollkalkt und kaputt geht. Da ist halt auch so ein Thema. Viele haben ja diese Vollautomaten zu Hause stehen. Und ich habe schon so ein paar Dinger von innen gesehen bei meinem Techniker für die Kaffeemaschinen und der sagt, guck dir mal das an, wie das aussieht. Also eigentlich hast du schon nach einem halben Jahr, dadurch, dass du ja Leitungen hast, wo Milch durchgeht und alles Mögliche, das sind solche Bazillenschleudern innerhalb von kürzester Zeit, da müsstest du alle 6, 8 Monate eigentlich alle Leitungen da drinnen austauschen. Also ich bin überhaupt kein Freund von Vollautomaten.
Ja, krasser Input hier für alle Kaffeetrinker. Ich glaube, jeder hat jetzt mal zu Hause selbst überprüft, ob er einen dieser Fehler macht. Wir sind ja jetzt ja, Anfang April und der Sommer kommt. Was sind denn so Themen Richtung Sommer mit Kaffee? Gibt es da Trends?
Also was schon immer jeden Sommer ein Top-Getränk ist, sind Cold Brew-Geschichten, was sich auch jeder extrem einfach zu Hause herstellen kann, ohne Probleme. Gemahlener Kaffee in einen Beutel rein, so einen Leinenbeutel und das Ganze über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Und am nächsten Tag hast du einen schönen Cold Brew. Also das finde ich immer ein Top-Getränk. Das kannst du ein bisschen Wasser drauf machen, wenn es dir zu stark ist, kannst Eiswürfel reinmachen. Tonic Water passt extrem gut auf Cold Brew. Kann man auch schöne Cocktails mitmachen. Also auch Alkohol passt gut mit rein bei Cold Brew. Den kann man echt gut benutzen dafür mit Brombeeren, Tonic, solche Geschichten. Naja, Vanilleeis auch immer geil. Einfach nur ein doppelter Espresso, eine Kugel Vanilleeis schön drüber laufen lassen. Wir werden jetzt noch ein paar Salate mit an den Start bringen für den Sommer. Neue Frappé-Geschichten, vielleicht irgendwas mit Pistazie, haben ja die Leute echt Bock drauf aktuell. Genau. Das ist unser Sommerding dieses Jahr wahrscheinlich. Wir machen immer Nitro-Coffee noch, das ist ganz geil. Da wird Stickstoff unter den Cold Brew nochmal gepackt, dass der nochmal, das ist wie ein Bier eigentlich am Ende, der Espresso, der Cold Brew. Und hat ein schönes Mundgefühl dadurch, durch diesen Stickstoff, den du da mit reinpackst.
Das habe ich
Yes.
tatsächlich auch noch nicht gesehen. Diese,
Das musst du
wie heißt es,
probieren
Nitro?
dieses Jahr. Nitro Coffee. Da gibt es richtige Zapfstationen, hatten die da teilweise in so Coffeeshops drin. Das ist wie so eine Bierzapfanlage und dann gibst du dem Kaffee den Stickstoff drunter und schützt den aus. Kriegt dann auch so eine richtige schöne Schaumkrone.
Klingt spannend. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, Jan, nochmal, wir hatten eben über Fehler gesprochen, die man zu Hause machen kann. Was sind denn Dinge, die du für den Kaffee für zu Hause empfehlen kannst?
Die einfachste und Low-Budget-Version ist auf jeden Fall die Handfiltermethode. Im Grunde braucht man nur den Aufsatz für den Filter, kann man in groß haben oder auch nur für eine Tasse. Optimal natürlich eine kleine Mühle zu Hause, zumindest so eine kleine Handmühle, dass der Kaffee nicht vorgemahlen ist und längere Zeit im Regal oder auch in dieser Tüte, der verliert auf jeden Fall sau viel an Geschmack. Es lohnt sich eigentlich immer, in eine kleine Mühle rein zu investieren und sich dann ein bisschen ranzutasten, wie ist der Mahlgrad. Also es lohnt sich immer im Internet mal ein bisschen zu schauen, was sind Dosierungen für solche Geschichten, wie soll der Mahlgrad aussehen. Zum Beispiel für die Handfiltergeschichte so mittelfein, so ein bisschen feiner als das Speisesalz ist. Davon ungefähr so 30, 32 Gramm auf 500 Milliliter Wasser. Das Wasser am besten nicht zu heiß, also nicht kochend drüber, sondern so um die 90, 92, 93 Grad rum. Und dann lassen wir das Ganze, machen wir ein bisschen Wasser oben drüber, lassen das so, man nennt es Blumen. Dann sieht man, dass da schon so ein paar Gase noch rauskommen und dann brüht man den Kaffee langsam Schritt für Schritt auf. Und damit hat man eigentlich das Beste aus einer normalen Kaffeebohne rausgeholt. Also so werden auch zum Beispiel, es gibt Meisterschaften für Kaffee, Latte Art wird da dann gemacht und auch Sensorik und wie brühe ich den besten Handfilterkaffee auf. Also es ist auch wieder ein Fach für sich, man kann sich da reinstürzen und verkünsteln, aber es ist auf jeden Fall ein super Kaffee. Einfach gemacht, wenig bezahlt. Das gleiche auch mit der French Press, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr haben will, das sind vielleicht Leute da und ich will einen Liter Kaffee machen. Finde ich, ist die French Press die beste Lösung dafür. Einfach Kaffee gemahlen, unten rein, ungefähr 3 bis 4 Minuten ziehen lassen, gleiche Temperatur wie beim Handfilter, so um die 90, 92, 93 Grad. Und nach 4 Minuten schütte ich mir dann in eine Thermoskanne und habe für alle Leute einen schönen Kaffee für zu Hause. Brauche nicht mal eine Maschine, nur heißes Wasser dafür und die zwei Geräte. Wenn einen schnellen Espresso zu Hause trinken will, finde ich, ist die beste Lösung, wenn man nicht viel Geld ausgeben will, die kleine Espresso-Kanne für aufs Kochfeld, da den Espresso dann schön fein mahlen, dass er eher so eine mehlige, sandige Textur bekommt, schön voll machen, ein bisschen andrücken, Wasser rein und man hat einen schönen Espresso innerhalb von 5 Minuten. Ja, das wären meine Techniken für zu Hause.
Ja, coole Tipps. Mal einfach gefragt, wie hast denn du dir das ganze Wissen angeeignet über Kaffee?
Ich habe auch 3 Jahre knapp für Starbucks gearbeitet. Und was man bei den ganzen US-Unternehmen, da gehört McDonald's auch dazu, ja wirklich sagen muss, ist, dass sie wirklich gut darin sind, die Leute zu schulen. Man wusste da regelmäßig ins Seminarcenter, hatte gewisse Stufen, die man erreichen konnte, um Kaffeewissen sich anzueignen, auch jeden Tag dort in den Shops Sensorikübungen, um das schmecken zu können und es dem Gast dann auch nahe zu bringen, was er da trinkt und Empfehlungen aussprechen zu können. Ja, Thema Kaffee ist einfach ein super Ding. Es ist ähnlich wie Wein, es ist wie Whisky, es ist man entdeckt immer wieder was Neues, man entdeckt immer wieder einen neuen Geschmack. Es gibt wieder eine neue Technik, Kaffee zu machen. Finde ich super faszinierend, hat mich immer interessiert und damit Geld zu verdienen. Super. Hobby und Geld zugleich ist ja eine gute Sache.
Ja, absolut. Und ist ja auch cool, dass man auch auf dem Wege dann eben, sage ich mal, seinen beruflichen Werdegang machen kann, mit der Unterstützung quasi von großen Konzernen, ohne jetzt, dass es ein klassischer Ausbildungsberuf oder so ist, ne? Ist es eine gestandene Gastronomie in Worms. Wie ist es bei dir eigentlich mit Blick auf deinen Laden, mit Blick auf so, was die Trends in der Branche sind? Bist du auch viel unterwegs, irgendwie in Städten und so, und guckst dir andere Cafés an? Ist man im Austausch?
Ja, immer. Also, wenn ich irgendwo bin, ich bin sowieso so ein Kulinarik-Tourist, dann muss da natürlich einheimisch Kaffee probiert werden. Jetzt kürzlich in Portugal, die wirklich einen super Kaffee gemacht haben, da drüben für 1,50 €. Ja, natürlich, man ist immer mal, also, man unterhält sich natürlich mit jedem, man ist immer auf der Suche nach den neuen Trends, wenn man in großen Städten ist und versucht die dann natürlich ins kleine Worms reinzubringen, was wir, glaube ich, bisher immer recht gut hinbekommen haben.
Was wären, gibt es so Städte, wo du sagen würdest, da lohnt es sich auch wegen der Kaffeekultur mal hinzufahren?
Naja, also was für mich immer ein Highlight ist, ist Hamburg ist immer cool. Da finde ich, da sind so viele Röstereien, da hat man auch, wie nennt sich gleich? Das gibt ja eine ganz alte Rösterei da unten, da kann man auch reingehen, kann man sich die Geschichten angucken. Also ich glaube, wer was über Kaffee erfahren will, ist in Hamburg eigentlich immer schön aufgehoben. Gibt auch kleine Röstereien, kleine Cafés, da kriegt man echt die guten Sachen. Wobei man ja mittlerweile eigentlich Gott sei Dank fast überall einen einigermaßen guten Kaffee bekommt. Das weiß ja mittlerweile zumindest die Gastronomie, dass es schon wichtig ist, da ein bisschen Anspruch drauf zu legen.
Also ins große weite Hamburg oder ins kleine Worms. Ja, Jan, jetzt haben wir viel über das Thema Kaffee gesprochen. Du hast schon gesagt, du bist in Worms mit deinem Kaffee. Wie gefällt es dir in der Stadt und wie findest du generell die Region Rheinhessen? Bist du ein Rheinhesse eigentlich?
Ich bin in Worms geboren und Lambertheim groß geworden, also in Hessen. Aber nimmt es alles nicht viel. Zugezogen in Worms vor jetzt 12 Jahren und ja, nie bereut. Ne? Worms ist schon ein schönes Städtchen, also ich mag es hier wirklich gern. Die Leute sind herzlich. Es ist schön, in der Stadt ansässig zu sein. Man hat viele Leute, die täglich vorbeikommen. Natürlich schade, wie sich alle Städte aktuell überall entwickeln. Nicht ganz einfach, da auch wirklich in die Zukunft schwer rein zu planen. Wer weiß schon, wie es jetzt wirtschaftlich da weitergeht, aber klingt auch nichts, sich da verrückt zu machen. Aktuell haben wir Gott sei Dank viele Leute, die uns treu sind, die gerne unseren Kaffee haben, die dankbar dafür sind, dass es uns gibt. Worms ist eine schöne Stadt, es gibt für jeden was zu sehen. Es gibt auch kulinarisch auf jeden Fall einige Ecken, wo man gut essen und trinken kann. Kommt nach Worms, trinkt Kaffee, geht essen, unterstützt alle. Das ist wichtig.
Das ist ein wunderbarer Schlussappell, finde ich, für diese 69. Ausgabe von unserem VM-Podcast Daheim in Rheinhessen. Also ein Wormser Gastronom, ein rheinhessischer Gastronom. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Podcast bitte ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und gerne auch ein Like auf den Plattformen da, wo ihr es könnt. Das war die 69. Ausgabe von Daheim in Rheinhessen. Wir hören uns dann zur 70. Ausgabe in, ja, circa 4, 5 Wochen wieder. Und mir bleibt nur noch vielen Dank zu sagen. Danke, dass du dabei warst, Jan Medert.
Vielen Dank dir, Flo. Wunderschöne Zeit euch.
Daheim ist eine Produktion der VM Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.